wir setzen es schon lange für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit ein, denn es ist völlig klar, dass die Verkehrssicherheit da natürlich deutlich gestärkt wird. Es gibt natürlich auch immer wieder Unfälle, die einfach deutlich weniger schwerwiegend wären oder einfach ganz entfallen würden, wenn man Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit hätte, statt eben Tempo 50. Ich glaube, dass die Differenz gar nicht so groß ist. Es gibt natürlich große Hauptverkehrsstraßen wie den Mittleren Ring, die großen Ausfallstraßen, mehrspurige Straßen, wo wir meistens ja auch Radinfrastruktur haben. Da wird das auch in Zukunft bei Tempo 50 bleiben, wenn man das eben umsetzen würde. Und dann gibt es eben viele Straßen zwischendrin, wo man heute gar nicht Tempo 30 machen kann, obwohl es eng ist, obwohl tatsächlich keine Radinfrastruktur da ist. Und genau dort würde man tatsächlich dann einfach mehr an Sicherheit schaffen können.
Das ist der eine Vorschlag, Tempo 30. Dann der andere, der war letztes Jahr gemacht worden, auch so ein grundlegender Vorschlag, sage ich mal, vom IFO-Institut überraschenderweise eingebracht worden. Da ging es um eine City-Maut oder so, wie das IFO-Institut das nennt, eine Anti-Staugebühr für München. Würde das in Augen des ADFC München helfen, um den Autoverkehr zu reduzieren?
Also wir kennen ja diverse Beispiele auch aus London oder Stockholm, wo tatsächlich die Menschen Zeit und Geld sparen durch so eine Gebühr, weil sie dann eben, sage ich mal, eben gezielter mit dem Auto fahren, dann, wenn es eben tatsächlich nötig ist, und eben dann nicht fahren oder sich zusammentun, wenn es eben nicht nötig ist. Das heißt, letztendlich wird Zeit und Geld gespart und damit ist es ein Gewinn für alle. Denn natürlich ist es momentan ein Riesenproblem, der viele Autoverkehr. Und es ist auch völlig klar, warum das IFO-Institut als wirtschaftsnahes Institut natürlich dort dahinter steht. Der ganze Wirtschaftsverkehr, der steckt natürlich genauso im Stau wie alle anderen. Und das, obwohl, sagen wir mal, wir wissen ja, dass die Hälfte der Strecken ist kürzer als 10 Kilometer. Also auch viel Verlagerungspotenzial eigentlich da wäre für den V oder für das Fahrrad. Das heißt, man könnte sehr einfach mit finanziellen Anreizen dann letztendlich die Menschen auch dazu bewegen, tatsächlich dann eben mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zu fahren, wenn es eben geht. Und wenn es eben nicht geht, dann eben nicht.
Jetzt wurde ja auch der Vorschlag zur City-Maut von der SPD relativ deutlich zurückgewiesen. Da ging es auch um die soziale Komponente, hat die SPD gesagt. Woran könnte denn das liegen, dass die SPD sowohl bei Tempo 30 als auch City-Maut so stark auf die Bremse tritt?
Das ist schwer verständlich. Es widerspricht schon so ein bisschen dem, wie man sich im Wahlkampf zum Thema Verkehrswende gegeben hat. Beides sind eigentlich Elemente, die ganz klassisch zur Verkehrswende dazugehören, wo man eben gezielter steuert, wo man Anreize schafft für die Alternativen, wo man tatsächlich natürlich auch Hürden aufbaut für das Automobil, eben da, wo es nicht nötig ist. Es ist uns so ein bisschen unerklärlich, denn gerade beim Thema Sozial, es ist ja so, dass man heute mit den digitalen Möglichkeiten der digitalen Steuerung viele Varianten hat, wie man tatsächlich auch eine Maut sozialverträglich ausgestalten kann, dass also nicht nur der, sag ich mal, das dicke Auto aus Starnberg dann völlig problemlos fahren kann, aber alle anderen sich das nicht leisten können, kann man sich viele Modelle vorstellen, wie es tatsächlich eben auch sozial umsetzbar ist. Und ich glaube, man hat da einfach noch nicht intensiv drüber nachgedacht, was da tatsächlich die Möglichkeiten sind.
Welche Instrumente gäbe es denn noch, um den Autoverkehr zu reduzieren? Einmal weitere repressive Maßnahmen, also City-Maut ist ja sowas, auch wenn das ein bisschen drastisch klingt, aber ist ja eine repressive Maßnahme gegen die Verkehrsteilnehmer, die mit dem Auto unterwegs sind. Aber was gäbe es denn auch für positive Angebote zum Umsteigen? Was fällt da dem ADFC München ein?
Naja, ganz klassisch fällt das natürlich der Ausbau der Radinfrastruktur ein. Radfahren muss natürlich einfach, bequem und sicher sein. Es muss durchgängig möglich sein, mit dem Fahrrad fahren zu können, ohne dass man zwischendrin Angst hat, dass die Radwege aufhören, dass man am Ziel natürlich parken kann und sein Fahrrad sicher abstellen kann. Also letztendlich diese ganze Angebotsseite ganz deutlich auszubauen, eine sehr gute Radinfrastruktur zu schaffen, wie wir sie mit dem Radentscheid ja letztendlich der Stadtrat auch schon beschlossen hat und wie wir sie als Bürger da gefordert haben. Und das Ähnliche gilt natürlich für den ÖPNV, dass man auch dort einfach ein sehr, sehr gutes Angebot schafft und damit letztendlich über eine Angebotssteuerung schon viele Menschen dazu bewegt, eben andere Verkehrsmittel zu wählen als das Auto. Und leider ist es ja so, dass nicht beides gleichzeitig möglich ist, weil der Straßenraum einfach begrenzt ist. Das heißt, man muss sich dann einfach auch sehr deutlich für den Umweltverbund, also für Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV eben entscheiden und sagen, dann fallen eben Parkplätze und Fahrspuren weg.
Wäre denn die Münchner Radinfrastruktur, so wie sie jetzt ist, überhaupt auf die steigenden Radlerinnenzahlen derzeit vorbereitet? Und die Prognose geht ja dahin, dass es immer mehr Radlerinnen und Radler geben wird.
Ja, also es ist natürlich nur bedingt darauf vorbereitet. Wir wissen natürlich, dass wenn die Radwege zu eng sind, dass die Unfallzahlen steigen werden, je mehr Radfahrer darauf unterwegs sind. Deshalb fordern wir auch ganz konsequent die 2,30 Meter, die der Radentscheid eben auch beschlossen hatte, weil genau das die Zahlen sind, wo man tatsächlich auch hohe Radverkehrsstärken sicher abwickeln kann. Wenn die Radinfrastruktur zu eng ist, wenn die Kreuzungen nicht sicher sind, dann gibt es einfach mehr Unfälle. Das ist letztendlich die Konsequenz. Und wir wissen natürlich auch von beliebten Radrouten wie an der Isar entlang, da ist im Sommer tatsächlich schon ganz schön Radelstau.
Jetzt muss ich sagen, ich radel immer hierher zu Radio Lora in der Schwanthaler Straße 81 und fahre da durch Schwabing. Jetzt habe ich so eine tolle neue Fahrradstraße in der Tankstraße, wo ich recht gut fahren kann und gut durchkomme. Dann fahre ich jetzt seit gar nicht allzu langer Zeit ganz entspannt auf der Paul-Heise-Straße, zumindest Richtung Radio Lora, ganz entspannt. Also man muss schon sagen, es tut sich auch was. Und wie ist denn der Stand der Umsetzung des Radentscheids?
Ja, es ist nicht so, dass nichts passiert, das ist völlig richtig. Tatsächlich ist die Umsetzung des Radentscheids leider immer noch recht zäh, weil es natürlich, sage ich mal, auch viel Veränderung gibt. Bisher haben wir viele Radfahrstreifen, die einfach auf die Straße gemalt sind an Radinfrastruktur. Das ist natürlich, sage ich mal, theoretisch schnell und billig umzusetzen. De facto ist es natürlich trotzdem ein langer Planungsvorlauf. Aber diese Art von Radinfrastruktur ist eben nicht geeignet, um die breite Masse aufs Fahrrad zu lenken, weil die da einfach Angst haben. Also die 13-jährige Isabella, da ist es halt die Frage in der Schwanthaler Straße auf diesem aufgemalten Radweg, wo daneben zweispurig die Autos entlang brausen. Das ist einfach nicht attraktiv. Und deshalb sagen wir, dass wir da deutlich mehr brauchen. Wir brauchen geschützte Radfahrstreifen, geschützte Radwege, Bordsteinradwege, wie auch immer. Ebenso, dass eine klare bauliche Trennung da ist. Auch das ist übrigens eine Forderung des Radentscheids, sodass einfach noch deutlich mehr Menschen sagen, da fühle ich mich sicher, da fahre ich gern Fahrrad. Und deshalb tue ich das dann auch und fahre halt eben nicht mit dem Auto oder mit der U-Bahn. Also das ist tatsächlich der Shift, den wir tatsächlich noch brauchen, dass man hier noch viel, viel mehr darauf achtet, wie muss man das gestalten, dass es auch wirklich attraktiv wird für die Nutzer und nicht so, naja, wie kriegen wir es noch irgendwie in der Straße unter, möglichst wenig Parkplätze sollen entfallen, möglichst wenig Fahrspuren sollen entfallen, es soll keinen Stau geben. Das sind natürlich die ganzen klassischen Rahmenbedingungen, die man früher einfach beachtet hat. Das muss sich einfach drehen. Und deshalb ist es tatsächlich schon noch ein wenig zäh bei der Umsetzung des Radentscheids. Aber wir sehen, dass in der Verwaltung schon auch etliche Dinge mittlerweile vorangehen und wir neue Pläne bekommen, die dann sicherlich nächstes, übernächstes Jahr dann hoffentlich auf die Straße kommen.
Und deswegen wäre ja eigentlich Tempo 30 so wichtig, weil ein Auto, das nur 30 fährt, mit dem kann man ja als Radfahrer und auch als Fußgänger viel entspannter umgehen, als wenn da jemand mit 50 vorbeibraust.
Ja, oder? Unbedingt, genau. Also das Tempo 30 würde das natürlich auf jeden Fall entspannen, ist aber natürlich kein Ersatz für adäquate Radinfrastruktur, denn nochmal die 13-jährige Isabella, die sozusagen auf der zweispurigen Straße, mit, auch wenn es nur Tempo 30 ist, mit den Autos zusammenfährt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, auch dort wird man natürlich weiterhin entsprechend Radinfrastruktur brauchen. Aber ich sage mal, gerade in Wohngebieten oder so Zwischenbereichen, wo es auch tatsächlich überhaupt nicht möglich ist, Radinfrastruktur zu schaffen, da kann das natürlich eine Lösung sein, dass man auf Tempo 30 setzt als Alternative, wenn man auch das wirklich schafft, den Verkehr möglichst stark zu drosseln, nur den absolut nötigen Autoverkehr dort zu haben, dann ist das sicherlich eine Variante.
Wo sind denn die ganz schlimmen Hotspots in München, wo für die Radfahrerinnen und Radfahrer sofort was getan werden müsste?
Ja, wir wissen natürlich, den Altstadt-Radlring haben wir ja auch als Bürgerbegehren eben durchgesetzt. Da ist der ganze Bereich Stachus-Sonnenstraße einfach unterdimensioniert, es ist unübersichtlich, es ist ein Hin und Her. Wir wissen, dass wir am Altstadtradlring noch etliche weitere Stellen haben, wo der Radweg einfach aufhört. Ganz bekanntes Beispiel ist die Elisenstraße. Da wird jetzt im Herbst kam ja die Pop-Up-Rad wieder weg. Jetzt sollen sie dann im April oder Mai tatsächlich wieder kommen. Also das sind natürlich die klassischen Knackpunkte. Aber es gibt natürlich noch viele andere Stellen in der Stadt, wo wir sagen, da hören die Radwege einfach auf. Das kann nicht sein.
Vielleicht als letzte Frage noch eine Frage zur IAA, die ja, wenn sie denn stattfindet, im Herbst sein soll. Für die, die es nicht wissen, IAA, Internationale Automobilausstellung. Wie steht denn der ADFC München zur Entscheidung des Münchner Stadtrats, die IAA nach München zu holen? Und wird der ADFC München gegen die IAA im Herbst auf die Straße gehen?
Ja, also das ist natürlich, sage ich mal, ein ziemlicher Schmuh, der da gelaufen ist, diese Entscheidung, dass die IAA nach München kommt. Das wurde ja in nicht öffentlicher Sitzung in dem Feriensenat, die letzte Sitzung des letzten Stadtrates, hat es ja noch beschlossen in eben nicht öffentlicher Sitzung auch, also zum einen, dass die IAA nach München kommt und zum anderen, dass auch sämtliche öffentlichen Plätze in der Innenstadt dafür belegt und hergegeben werden sollen, ohne jeglichen öffentlichen Diskurs davor. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist natürlich, dass die IAA jetzt behauptet, den Anspruch für nachhaltige Mobilität dort zu haben, was das eigentlich ist. Da haben wir in vielen Fällen andere Vorstellungen, was eigentlich nachhaltige Mobilität tatsächlich ist. Wir werden auf jeden Fall eine große Radsternfahrt machen, zusammen mit einem großen Bündnis an dem 11. September, wo wir natürlich alle einladen, mitzuhelfen bei der Organisation oder dann auch einfach mitzuradeln. Da wollen wir letztendlich zeigen, dass es ganz andere Vorstellungen von nachhaltiger und zukünftiger Mobilität gibt, als das, was die IAA bei sich ausstellt. Ja, es reicht halt nicht, wenn man dort ein paar Fahrräder ausstellt.
Okay.
Und auch andersrum, ja, wer sich momentan immer noch ganz konsequent gegen ein Tempolimit wie auf den Autobahnen 130 oder in den Städten wehrt, das ist dann ja die Entscheidung, die auch dort natürlich sind, wo zumindest die Positionen da festgefahren sind, dann ist es für mich so ein bisschen, ja, dann doch ein bisschen Greenwashing, ja, wenn man eben sagt, wir bekämpfen die ganzen Maßnahmen, die für die Verkehrswende gut wären, aber wir sind trotzdem für die Verkehrswende. Das passt in meinen Augen einfach nicht zusammen.